den unterschiedlichsten Gebieten. Das ist auch nett, wenn das mit vorkommt. Aber eigentlich entwickelt sich eine Ehe nur dann weiter, wenn die Qualität der Beziehung, also das Miteinander, sich weiterentwickelt. Also nicht zurückentwickelt, sondern weiterentwickelt. Und wie geschieht denn in diesem Rahmen einer Ehe Beziehungswachstum? Das ist jetzt nicht das Thema, aber einen Punkt will ich nennen. Es geschieht zum Beispiel so, dass wir in einer Ehe zu gemeinsamen Entscheidungen finden, die wir auch gemeinsam durchtragen und durchleben. Also zwischen meiner Frau und mir gibt es folgende Übereinkunft, dass wir immer sagen, wenn es um größere Wegentscheidungen geht, dann sagt Gott seinen Willen nie nur einer Seite, sondern wir können mal fest davon ausgehen, dass er es uns beiden jeweils auf unterschiedliche Weise und vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten mitteilt. Das heißt im Klartext, was nur einer will, findet nicht statt. Egal, ob ich das bin oder meine Frau das ist, was nur einer will, findet nicht statt. Es gibt also auch keinen Streit, keinen Versuch, den anderen nun einzukassieren und umzubiegen und stromlinienförmig an das eigene Vorbild der Interessen anzupassen. Und über die Jahre haben wir gemerkt, dass uns dieser Wert, der für uns jedenfalls wichtig ist, sehr geholfen hat, in unserer Beziehung zu wachsen. In der Gemeinschaftsfähigkeit zu wachsen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die den Individualismus sehr betont. Also sorge mal schön dafür, dass du genug Genüsse abfassen kannst. Dass du nicht zu kurz kommst. Dass du nichts verpasst. Gönn dir was. Und dann gibt es Männer und Frauen verwöhnen Wochenende. Wir verwöhnen uns zu Tode. Ich habe ja nichts dagegen, dass man sich mal verwöhnen lässt. Aber wenn das zur Dauererscheinung wird, zum Dauerthema, ist irgendwas krank. Das Leben besteht doch nicht nur aus Verwöhnaromen. Also geht es doch darum, dass wir in unserer Beziehung wachsen, dass die Verlässlichkeit, die Treue, das Miteinander, das auch das Rücksichtnehmen wachsen. Und genauso ist es in der Gemeinde. Eine Gemeinde ist so gut wie die Beziehungen, die die Brüder und Schwestern untereinander haben. So gut wie die Beziehungen ist die Gemeinde. Und wenn die schlecht sind oder grottig, dann können die Predigten gut sein, aber man ist irgendwie nicht so richtig gerne dort. Es gibt ja Gottesdienste, die besuchen die Leute wie eine Opernveranstaltung. Zu einer Oper, wenn ich zu einer Opernveranstaltung gehe, da erwarte ich nicht, dass ich hinterher viele Freunde treffe, sondern mich interessiert das Programm. Ich gehe dahin, amüsiere mich vielleicht, wenn das mein Interesse ist, und gehe wieder nach Hause. Ich gehe da einmal hin, hau wieder ab. Wenn ich dagegen mich mit Freunden treffe, dann finde ich das so toll, dass mich das eine Treffen schon wieder dazu anleiert, das nächste zu planen. Da beheimate ich mich. Und das ist der Punkt, dass Jesus uns dafür gewinnen möchte, dass die Beziehungen wachsen, die wir miteinander haben, nicht nur das eigene geistliche Wachstum vorankommt. Und dann kommt ein zweites hinzu: Wenn ich selber, also in meinem persönlichen geistlichen Leben wachsen möchte, brauche ich gesunde Beziehungen. Niemand kommt innerlich weiter ohne gesunde Beziehungen. Das funktioniert nirgendwo. Nicht in der Kindererziehung, nicht in der eigenen Familie und nicht in der Gemeinde und nicht in der Ehe. Ich brauche gesunde Beziehungen. Und da kann ich nicht sagen, ich finde hier alles mies und die Typen, die mit mir zusammen sind, sind alle irgendwie Amateure. Und gleichzeitig will ich eine gute Beziehung haben. Das geht nicht. Also muss ich mich dafür entscheiden, an guten Beziehungen zu arbeiten. Das ist wie in einer Ehe. Da habe ich auch nicht gleich eine gute Beziehung so von Anfang an. Da gibt es mal eine Krisenphase, da muss ich in Schwierigkeiten den Weg lernen, meinen Partner, meine Partnerin besser zu verstehen. Wir müssen die Sprache lernen, die jeder so spricht. Ich meine nicht nur, dass wir Deutsch lernen und nun grammatikalisch einwandfrei reden, sondern dass ich einfach rauskriege, was mein Partner, meine Partnerin meint, wenn sie bestimmte Dinge sagt. Schatz, kannst du mir mal bitte den Karton da oben runterholen? Da sage ich ja. Sie meint sofort, ich denke, irgendwann zwischen jetzt und nächsten Einkauf. Wir verstehen beide Deutsch und haben uns trotzdem nicht verstanden. Also muss ich die Sprache lernen, was meint die andere Person, wenn sie mit mir redet. Das ist in der Gemeinde nicht anders. Wenn ich dort bessere Beziehungen aufbauen möchte, muss ich die Sprache meiner Brüder und Schwestern lernen. Und so gibt es ein Beziehungswachstum. Jesus setzt uns zueinander in Beziehung. Und diese Beziehungen, die sind dafür gedacht, dass sich auch mein eigenes geistliches Leben weiterentwickelt. Denn nur wenn ich gute, von mir her mindestens, an guten Beziehungen arbeite, fließt auch etwas zurück in mein Leben. Denn eins ist doch klar, mal so unter uns. Wenn ich jemanden nicht riechen kann, das muss ich gar nicht aussprechen, wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann gehe ich zudem auch nicht in Seelsorge, oder? Und dann lasse ich mir von dem auch nicht die Hände auflegen, oder? Und dann gebe ich auf dessen Beiträge auch nicht allzu viel, egal was der an mein Leben reinspricht, oder? Das heißt, ist die Beziehung unterentwickelt, ist auch der Fluss geistlichen Lebens unterentwickelt. Je besser die Beziehung ist, umso mehr nehme ich an. Und deswegen entscheidet die Qualität der Beziehungen, die wir zueinander haben, über die Qualität des geistlichen Flusses, der unter uns möglich ist. Und da geht es nicht darum, manche gehen ja in eine Gemeinde und haben nur Erwartungen. Also ich möchte gerne so und so behandelt werden. Ich erwarte die und die Aufmerksamkeit. Ich möchte gerne diese und jene Note in der Verkündigung mal sichergestellt wissen und so. Da geht es also nicht nur um Erwartungen, sondern Beziehungsarbeit heißt immer, ich investiere mich. Ich gehe auch manchmal den ersten Schritt. Ich bin einfach interessiert an Gemeinschaft. Und das wird uns, und das steht im totalen Gegensatz zum Mainstream in unserer Gesellschaft. Wir werden immer beziehungsunfähiger. Ich rede ja mit vielen Menschen über Beziehungen unterschiedlichster Art. Das gehört ja zur Seelsorge wie das Wasser zum Badesee. Und mir fällt einfach auf, dass wer nicht das Glück eines gesunden Elternhauses hatte, steht oft im Regen. Der weiß nicht, wie man an Beziehungen arbeitet. Wo kannst du denn das lernen? Wer bringt uns das denn bei? Das heißt, die Dinge ergeben sich nicht automatisch und von alleine. Da muss ich mich schon drum kümmern. Ich muss bereit sein, über Beziehungsaufbau etwas zu lernen. Und deswegen möchte Jesus, dass wir verstehen, dass er uns seinen Segen, seine Kräfte oder überhaupt seine Gaben nie nur unmittelbar gibt. Wir denken immer, steht da eine Gemeinde und dann bete ich zu Gott und dann gibt er mir unmittelbar alles runter, was ich von ihm brauche. Das Dumme ist nur, dass es so gar nicht verheißen. Nicht, dass es nicht auch mal passiert, dass Gott unmittelbar Dinge gibt. Das passiert natürlich. Aber am allermeisten gibt er durch die Gemeinschaft. Gibt er durch die Gaben der Brüder und Schwestern. Nur das setzt Beziehungen voraus, wo ich das überhaupt annehmen kann. Und deswegen ist das ein Thema. Es ist ein Thema des Lebens, an Beziehungen zu arbeiten. Da, mit diesem Thema werden wir nicht fertig. Aber wir können darin wachsen. Da spielt die ganze Frage der Vergebung eine Rolle. Wie vergebe ich denen, die sich mir gegenüber inkorrekt verhalten haben. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Da spielt die ganze Frage des Umgangs mit Antipathie und Sympathie eine Rolle. Was mache ich, wenn ich jemanden einfach von seiner Art nicht leiden kann? Was genau mache ich? Ich kann das ja wegdrücken und mich in den Kreis der Gleichgesinnten flüchten am Sonntag oder unter der Woche. Aber dadurch komme ich nicht weiter, dadurch bleibe ich stehen. Und wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, an meinem Leben sind gar nicht so extrem viele Leute interessiert? Was mache ich denn dann? Schmeiße ich die Brocken hin? Und wie gehe ich damit um, wenn ich mich schon in die Gemeinde einbringe und nur laufend kritisiert werde? Das sind alles Fragen, die nicht nur die persönliche Befindlichkeit betreffen, obwohl wir sie oft nur einseitig auf diesem Gebiet verhandeln, sondern das sind Fragen, die immer, immer die Beziehung betreffen. Und was nun in der Gemeinde gilt, im Miteinander, das gilt auch in unserem Verhältnis zu Gott. Das ist ja auch eine Beziehung. Und an der Beziehung zu Jesus darf ich auch arbeiten und dürfen wir gemeinsam arbeiten. Die Frage ist nur, nach welchem Maßstab machen wir das? Das Thema hat ja auch das Stichwort des Wachstums in sich. Wachstum in der Gemeinde und so weiter im Miteinander. Die Frage lautet ganz schlicht, woran merke ich denn, ob mein Glaube wächst oder nicht wächst? Woran mache ich das denn fest? Mache ich das nur an Erfolgen fest? An der Zahl derjenigen, die sich durch mein Zeugnis bekehren? Woran genau erkenne ich Wachstum? Ich meine geistliches Wachstum. Woran mache ich das fest? An welchen Kriterien? Dass mir die Gottesdienste besser gefallen als vor 10 Jahren, ist das ein Kriterium? Dass der neue Pastor sympathischer auf mich wirkt als der alte? Dass ich mich an gewisse miese Umstände gewöhnt habe und nicht mehr so viel Anstoß daran nehme? Dass ich vielleicht nicht mehr so schnell erregbar bin? Woran mache ich geistliches Wachstum fest? Hinzu kommt ja noch die Tatsache, wenn wir mal an das Stichwort des Stillstandes denken im geistlichen Wachstum, dass ich Stillstand manchmal gar nicht merke. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das möglich ist? Dass ich auf der Stelle trete und merke es nicht? Es gibt eine Stelle die in der Heiligen Schrift, die uns das klar macht. In Hebräer 6 schreibt der Autor dieses Briefes an bestimmte Brüder und Schwestern in der Gemeinde so, dass er sagt, der Zeit nach, also Hebräer 5 ist das, kurz vor Kapitel 6, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Aber ihr habt immer noch nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Das sind also Leute lange mit Jesus unterwegs und sie sind nicht gewachsen. Sie brauchen immer noch die Grundlagen. Nicht, dass wir jemals dahin kommen, dass wir auf das evangelistische Wort verzichten könnten. Wir brauchen den Dienst der Evangelisation für die Gemeinde genauso wie für die Menschen draußen. Aber die haben das nicht gemerkt. Die haben das nicht auf dem Schirm. Dass im Grunde genommen ihr geistliches Leben stehen geblieben ist. Und das seit langer Zeit. Dass es keine gesunde, kontinuierliche Weiterentwicklung gegeben hat. Sondern dass es vielleicht eher so ist, dass man sagt, Mensch, wo ich jünger war, war ich beweglicher für Gott unterwegs als heute. Nun kann man Lebenssituationen immer schlecht mit Lebenssituationen vergleichen, nicht wahr? Ich kann also, wenn ich kleine Kinder habe, nicht dasselbe machen, wie wo ich ledig war und so, das ist ja klar. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Frage des geistlichen Wachstums. Was passiert mit mir und meinem Glauben? Wo stehe ich? Und da möchte uns Jesus helfen. Er sagt, geistliches Wachstum findet an Kriterien statt, die er selbst als der Auferstandene uns in seinem Wort mitgeteilt hat. Wir wissen ja, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt einen Triumphzug erlebt hat. Da wurden sein Werk und er als Person geehrt. Und das Ende der Himmelfahrt Jesu war ja die Thronbesteigung in der göttlichen Welt. Wir feiern ja auch die Himmelfahrt Jesu. Dann hat er später seinen Geist ausgegossen. Und das Interessante ist, als der Auferstandene hat er sich seiner Gemeinde mitgeteilt. 7 Gemeinden exemplarisch für alle. Die Offenbarung kennt ja die 7 Fackeln, die vor dem Thron Gottes sind. Diese 7 Fackeln sind ein Bild für die Fülle des Heiligen Geistes. Und um die Geistesfülle geht es auch in den 7 Sendschreiben der Offenbarung. Deswegen sind es eben nur 7 Gemeinden und nicht 8 oder 10 oder 4. Es sind 7, weil Gott sich in seiner Fülle an diesen Beispielen allen gegenüber ausspricht. Und deswegen heißt es nach jedem Sendschreiben, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, Plural, zu sagen hat. Also der Herr zeigt uns Maßstäbe, die vor ihm gelten, in exemplarischer Weise, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wir können uns über uns selber irren, da kommen wir gleich noch drauf, auf diese Möglichkeiten. Aber wir können auch wachsen. Wir können erleben, wie das Geschenk des neuen Lebens sich entwickelt. Wie Jesus mit uns weiterkommt. Wie ich schneller etwas einsehen kann als früher. Schneller bekennen kann als früher. Wie ich schneller dabei bin, mich auch mal zu entschuldigen. Wie ich das Evangelium noch anders aufnehme als früher. Und ich habe mir gedacht, es ist doch mal sinnvoll, in einer kurzen Übersicht über 7 Kriterien zu sprechen, die geistliches Wachstum sichtbar machen, die uns aufzeigen, worum es geht, auf welche Dinge der Auferstandene Herr guckt, auch in unserem Leben. Ich war immer froh, ich bin immer kein großer Prüfling gewesen, wenn ich so Prüfungen ablegen musste, da war ich immer furchtbar aufgeregt. Manche waren da so cool wie so ein Turnschuh, aber das war mir nie möglich. Und ich war immer getröstet, wenn ich wusste, wenn mir einer sagte, du, der Lehrer legt da und darauf Wert, bereite dich mal lieber darauf vor. Das war mir immer eine große Hilfe. Dann wusste ich, wie ich mich einzustellen habe darauf. Was passiert denn bei diesem 7-Sendschreiben? Da passiert Folgendes, dass Jesus sagt, die Eigenschaften, die ich hier benenne, die gelten vor dem Angesicht des himmlischen Vaters. Und danach werden wir auch beurteilt, wenn wir nach unserem Leben vor ihm stehen, in seinem Licht. Das sind ganz verbindliche Maßstäbe, die Zeit überdauern und in der Ewigkeit noch gelten. Deswegen ist es immer gut, wenn ich diese Maßstäbe kenne und nicht meine eigenen aus der Hosentasche ziehe und alles daran messe. Und da möchte ich mal beginnen. Epheser, also die Gemeinde in Ephesus. Ich lese jetzt die ganzen Texte nicht vor, nur auszugsweise. Wer also sich mal was Gutes tun will, kann das mal im Zusammenhang zu Hause lesen. Und ich würde mal vorschlagen, wenn das 7-Sendschreiben sind, dann nehmt euch doch mal 7 Tage, wo ihr an jedem Tag alle 7 Sendschreiben durchlest am Stück. Da werden Zusammenhänge deutlich. 7 Tage alle 7 Sendschreiben an einem Stück lesen. Wir müssen verstehen, dass diese Worte, die Jesus den Gemeinden sagt, aus einer großen Liebe kommen. Jesus teilt sich denen mit, die er liebt, um die er ringt, die ihm viel bedeuten. Wenn er also durch diese Worte auch zu uns redet, dann tut er das deswegen, weil er uns liebt, weil wir ihm viel bedeuten, weil er möchte, dass wir unser Leben für die richtige Sache und nicht für die falsche ausgeben. Für eine Währung, die auch im Himmel noch gilt. Darauf hat Jesus immer Wert gelegt. Ich war dem reichen Jüngling, hat er gesagt, zum Beispiel, wo er merkte, der bricht nicht durch zum lebendigen Glauben an Jesus, sagt er, verkaufe alles, was du hast. Das ist nicht jedermanns Weisung, das muss nun nicht jeder machen. Aber für ihn wäre das jetzt eine Hilfe gewesen. Verkaufe alles. Und dann sagt Jesus nicht, damit du alles los wirst, sondern dann sagt er, warum soll er es machen? Damit du einen Schatz im Himmel hast. Tausche also den Wert ein, der sowieso mit Eintritt deines Todes, mit der Einfahrt in den Todestunnel seinen Wert total verliert. Tausche den rechtzeitig ein gegen was du nicht verlierst. Jesus sagt, du machst bei mir nie Verlust, wenn du dich auf meine Piste, wenn du auf meine Piste einbiegst. Du machst Gewinn. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir unser Leben für die falschen Werte ausgeben. Dass wir unsere Zeit für die falschen Werte ausgeben. Dass wir unsere Gaben für Dinge einsetzen, die gar nicht so von großer Relevanz sind in der Sicht Gottes. Deswegen sagt er, Mensch, mach's besser. Nutze die Zeit und die Kräfte und die Gesundheit und die Gaben und die Weisungen, die Gott dir durch den Heiligen Geist gibt, damit das Beste aus deinem Leben herauskommt, das auch am Ende noch das Beste ist. Und weil Gott uns so sehr liebt, weil ihm das ein Anliegen ist, arbeitet der Heilige Geist in dieser Richtung an unserem Leben. So, nun möchte ich zu diesen 7 Maßstäben kommen. Wie gesagt, es sind Gaben der Liebe Gottes. Nochmal, es ist nicht der Zeigefinger, hallo, du musst und du sollst. Das ist gar nicht hier drin. Es sind Gaben der Liebe Gottes. Liebe kann man annehmen oder nicht. Aber ich glaube, jeder, der Liebe annimmt, wird es nicht bereuen. Und so ist das hier gemeint. Also, wir fangen mal mit dem ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus an. Da gibt es also folgendes Merkmal, das dort herausgestellt wird. Ich weiß deine Geduld. Sie haben sehr viel Geduld gehabt, was den Glaubenskampf angeht. Ich sage gleich, was das ist. Aber keine erste Liebe. Geduld, aber keine erste Liebe. Da habe ich mich gefragt, geht sowas? Ist es möglich, dass sich jemand in der Gemeinde einsetzt und mit viel Hingabe einem Dienst widmet und die erste Liebe an Jesus verliert? Das scheint offenbar möglich zu sein. Das geht. Jesus sagt, ich liebe die Geduldigen, die also sich einer Aufgabe widmen und nicht den schnellen Erfolg oder die schnelle Anerkennung suchen, sondern die mit einem langen Atem in meinem Dienst bleiben und nicht nur projektmäßig mal was abwickeln. Die Frucht hervorbringen, darum geht es ja auch im Thema. Was ist Geduld? Geduld ist die abgewehrte Ermüdung des Glaubens. Unser Glauben kann ermüden. Das heißt, ich werde zähflüssiger im Vergeben. Ich werde noch zähflüssiger im Bekennen meiner Schuld. Ich habe immer weniger Erwartungen in meinem Herzen, dass sich in meinem Leben, in dem meiner Familie und meiner Gemeinde etwas Grundlegendes ändert. Es wird bei mir immer weniger, was ich erwarte. Der Glaube wird runtergefeiert. Der wird abgefahren. Der kriegt Risse und er wird immer schwächer. Das ist Ermüdung. Und Geduld bedeutet, ich behalte die Glaubensfrische auch über Schwierigkeiten und Rückschläge hinweg. Rückschläge bedeuten nicht, dass ich gelähmt in der Ecke liege. Auch wenn ich mal in der Ecke liege, stehe ich auf und wachse daran. Ich sehe in den Spannungen und Nöten meines Lebens Wegstrecken, wo Gott mich formen und zubereiten will für die Dienste von morgen. Und ich laufe den Kampf in Geduld. Ich gebe nicht auf. Ich gebe meine Berufung nicht an der Garderobe ab. Mir hat mal ein Pfarrer gesagt, das war kein Seelsorgegespräch, deswegen kann ich es zitieren, der sagte, vor dir steht ein Pfarrer, der aufgegeben hat. Das hat mich tief getroffen. Einer, der aufgegeben hat. Der macht noch weiter, aber hat eigentlich aufgegeben. Und Geduld heißt, jemand hat nicht aufgegeben, hat sich nicht in den Kleinglauben oder in den Unglauben hineintreiben lassen, was die geistliche Verantwortung im Dienst angeht, ist frisch geblieben im Glauben, liebt die Gemeinde und erwartet Veränderung, erwartet das himmlische Eingreifen. Das haben die gelebt in Ephesus. Sie haben die falschen Apostel erkannt und vieles mehr, aber sie haben die erste Liebe verlassen. Jesus ist auf der Strecke geblieben. Und hier erfahren wir, dass Jesus die Frage der Liebe zu ihm sehr ernst nimmt. Jesus möchte nicht zuerst deine Leistung oder Ergebnisse. Er möchte zuerst deine Liebe. Weil alles seinen Wert verliert, wenn die Liebe zurückgeht, verblasst oder aufhört zu existieren. Er möchte von dir geliebt werden. Und Liebe äußert sich in der Hingabe meines Lebens, äußert sich an der Zeit, die ich mit Gott verbringe, äußert sich am Gehorsam, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich Jesus liebe. Wenn die Liebe zu Jesus verblasst, kann ich in vielen anderen Bereichen fit wie ein Turnschuh sein. Es bleibt alles leer. Deswegen sagt Jesus, die Liebe ist mir das Kostbarste. Wenn du mich nicht lieben kannst, wenn ich dir nicht so viel bedeute, dass du mir dein Leben aus Liebe auslieferst, will ich es gar nicht haben. Ich will nur eine Gabe der Liebe deines Herzens. Wenn das wegbricht, ist alles am Ende. Aber das sagt ja Jesus, damit er sagt, achte auf dein Herz und die Ausrichtung auf Jesus. Kannst du Jesus wirklich lieben? Ihn persönlich. Es gibt ja Leute, die sind in einer Gemeinde, weil sie die Leute, die dort sich versammeln, so toll finden. Das ist auch schön. Das ist eine soziologische Erfahrung, die ich jedem wünsche. Aber das ist nicht das, worum es hier geht. Hier geht es erstmal um die Liebe zu Jesus, die sich dann abfärbt auf meinem Umgang mit anderen. Also, das ist ein Kriterium. Nur was aus Liebe zu Jesus getan wird, hat im Himmel einen Wert. Alles andere verliert seinen Wert. Das zweite ist die Gemeinde in Smyrna. Die ist sehr unter Druck, Offenbarung 2, Abvers 8. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und so weiter. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, aber sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Neben der Geduld und der Liebe, die Jesus betont. Wie gesagt, Geduld ist nicht Leistung. Betont er die Leidensbereitschaft. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne Leidensbereitschaft. Was hat denn Jesus seinen Jüngern gesagt? Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter wohltemperierte Ameisen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Das heißt, das Normale, die normale Situation für die christliche Mission ist eine feindliche Umgebung. Das ist der Normalzustand. Wenn wir nett behandelt werden, dürfen wir das als besondere Zugabe verstehen, die Gott so mal rüberwachsen lässt. Aber das ist noch nicht der Normalfall. Der geistliche Normalfall ist, dass ich unter Wölfen mich zu bewegen habe. Das ist Mission. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der Herr sagt dieser Gemeinde, der Teufel schmeißt einige ins Gefängnis. Das heißt, das kann nicht abgewendet werden. Dieses Leid, das müsst ihr tragen, das ist der Preis eurer Wegführung, das gehört zu eurem Dienst dazu. Bedrängnis und Leidensbereitschaft gehören hier zusammen. Geistliches Wachstum ist also etwas, das auch in der Leidensbereitschaft sich äußert für Jesus. Wenn ich also einen Dienst in der Gemeinde verrichte, und das kommt nicht nur gut an, und ich werde kritisiert, dann kann ich mich doch fragen, Herr, was ist an dieser Kritik berechtigt und was nicht? Dem berechtigten Anliegen möchte ich mich immer stellen und nie verweigern. So bleibt mein Verhältnis gesund im Umgang mit Brüdern und Schwestern. Es gibt auch unberechtigte Kritik, die muss ich mir gar nicht anziehen. Aber die berechtigte, die sollte ich unterscheiden von der unberechtigten. Und ich sollte bereit sein, in meinem Dienst für Jesus zu leiden. Ich hatte mal so einen Fall, da hat ein Bruder über mich dummes Zeug erzählt. Zwar nicht im Schneewindhaus, keine Sorge. Ihr könnt also ruhig mal kommen. Das passiert bei uns nicht so, aber das war woanders. Und ich dachte immer, wie gehe ich jetzt mit diesem Menschen um? Und wir konnten uns in der Gemeinde nicht aus dem Weg gehen. Und ich hatte so einen Hals. Ich war sauer. Ich bin also noch nicht so durchgeheiligt, dass ich nicht auch mal sauer sein kann. Aber ich habe mir gesagt, du kannst jetzt aus diesem Sauersein heraus nicht reagieren, sondern du brauchst einen Ratschlag. Und da habe ich ein Seelsorgegespräch in Anspruch genommen. Ich bin zu einem älteren Bruder gegangen und gesagt, du, ich habe dir in die Situation, was soll ich mit diesem Knüllschnurr machen? Ich habe so einen Hals. Wenn ich den sehe, wird mir übel. Und da sagte der Bruder zu mir etwas, worauf ich im Normalfall eigentlich hätte auch alleine kommen können, aber ich kam nicht drauf. Lad den doch mal zu dir nach Hause ein und frag ihn doch einfach mal, was er so gegen dich hat. Das ist doch mal ein gutes Gesprächsthema. Ich sage, na klasse. Das war ein Ratschlag, du, der ging wie Splitter bei mir ins Bein rein. Aber mir fiel nichts Besseres ein und da dachte ich, machst du das mal. Ich gehe also zu ihm hin und sage, Bruder XY, ich wollte dich schon immer mal zu mir nach Hause einladen. Jetzt ist hier die Stelle, willst du nicht mal kommen? Und der roch schon, dass hier irgendwas nicht gesund riecht. Es gibt so eine Ahnung, die Leute haben, der Ring hat irgendwas im Hinterkopf. Irgendwas läuft ja nicht koscher. Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich habe ihn dreimal eingeladen und beim dritten Mal ist er gekommen. Dann saßen wir bei uns zu Hause auf dem Kanapee. Ich habe ihm den besten Platz meiner damals sehr einfach eingerichteten Wohnstube angeboten. Und sage, ich weiß, du Bruder, wir alle sind Menschen und ich gehöre auch dazu, die durchaus auch mal daneben hauen können. Nun sag mir doch mal bitte, was dir genau an mir nicht gefällt. Vielleicht gibt es ja Dinge, die ich selber nicht merke, die mir einfach nicht aufgehen. Und dann ist es doch schön, dass wir uns an Ort und Stelle hinknien und das mit Jesus sofort in Ordnung bringen. Naja, jetzt konnte der ja nicht abhauen. Und da ging die große Eierei los. Aber so zwei, drei kleinere Sachen hat er aus der Hosentasche noch hervorgeholt. Und die habe ich ernst genommen. Ich habe mir jetzt gesagt, ich stelle mich einfach mal unter das Wort eines Bruders, egal wie berechtigt es ist. Und dann haben wir uns hingekniet und dann habe ich um Vergebung gebeten. Ich sage, wenn das wirklich so ist, tut es mir leid. Herr Jesus, vergib in seiner Gegenwart. Das war das Ende des Konfliktes. Den hat es nie wieder gegeben. Das war für mich aber ein Canossa-Gang, verstehst du? Der Weg des Evangeliums ist manchmal der Weg unten lang. Das hat was mit Leiden zu tun. Wo ich nicht oben den großen Macher spiele und sage, der andere ist aber falsch und muss erstmal zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen. Wie viele Beziehungen in der Gemeinde werden auf Jahre blockiert, weil immer der andere zuerst kommen soll? Da geht nichts los, kannst du knicken. Im Ausland habe ich ja mal das ähnlich erlebt, da hatte ich einen Kulturschock und habe mich mit einer Lehrerin verstritten. Irgendwas Dummes habe ich da rausgelassen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es ist dann auch nicht mehr so wichtig. Jedenfalls war die beleidigt. Die hat mir richtig zu verstehen gegeben, dass sie enttäuscht ist über mich. Und das war eine Christin. Da dachte ich, was machst du denn jetzt, Mensch? Und da habe ich ein Stoßgebet nach oben gesagt, Herr Jesus, ich brauche jetzt eine Weisung, ich komme ja nicht klar. Und da sagt er zu mir, frag sie, was sie hat und stell dich drunter. Und da sage ich, bitte, entschuldigen Sie bitte, kommen Sie mal in den leeren Raum hier rein. Ich habe den Eindruck, zwischen uns ist da irgendwas passiert. Können Sie mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Und da ging es los, im Orient. Ha. Da gibt es keine wohltemperierten Gespräche. Und ich habe das Recht und du bist so schlimm. Und ich war der schlimmste Mensch, der also wahrscheinlich zu dieser Zeit über die Erde gelaufen ist. Und ich wusste, dass ein Teil nur stimmt. Aber ich hatte die Weisung, stell dich drunter. Das habe ich gemacht. Und ich lief wie ein begossener Pudel raus. Ein Jahr lang ging das so weiter. Sie beruhigte sich wieder. Wir hatten wieder irgendwie so ein arbeitsfähiges Verhältnis. Nach einem Jahr wollte ich nach Deutschland zurück. Und da habe ich sie gefragt, darf ich mich von Ihnen verabschieden? Ich wollte nur auf Wiedersehen sagen, ich bin jetzt ein paar Monate weg. Und dann passierte etwas, das für den Orient total untypisch ist. Eine Frau umarmt mich, das macht dort niemand. Und wie das so ist im Orient, während sie mich umarmt, flüstert sie mir ins Ohr einen Satz. Und der lautete, hast du mir auch vergeben? Das war ein Jahr her. Verstehst du, nach einem Jahr kommt ein müder Satz raus, hast du mir auch vergeben? Und wir wussten beide sofort, worum es ging. Sag ich, sonst hätte ich mir hier eine Zusammenarbeit gar nicht weiter zugetraut, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und da ist dieser Konflikt so aufgearbeitet worden, dass wir hinterher ein besseres Verhältnis hatten als jemals zuvor. Es lohnt sich, den Weg des Evangeliums zu gehen, in kleinen Dingen. Und auch wenn die Verkündigung des Evangeliums herabgesetzt wird und unser Dienst unter Druck gerät. Ein Wachstum in der Geduld, in der Liebe und drittens in der Leidensbereitschaft ist wichtig. Leidensbereitschaft ist ein Wachstumskriterium. Halte ich es aus, zurückgesetzt zu werden, ohne bitter, hart, verletzend und böse zu reagieren? Das ist das Thema. Da guckt der Herr hin. Und wo das gelebt wird, um Jesu Willen, der ja auch viel zu leiden hatte mit meinen Sünden, wo das umgesetzt wird, dort entsteht Frucht, dort entsteht Wachstum. Da verbessern sich unsere Beziehungen. Da gibt es Lösungsoptionen, die es ohne diese Haltung nicht gibt. Drittens, Pergamon. Dort sagt der Herr Folgendes, ich weiß, wo du wohnst, da geht es um den Thron des Satans, der Pergamonaltar, diesen Thron, den haben wir heute im Museum. Und du hältst an meinem Namen fest und so weiter, hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Das heißt, diese Gemeinde war eine evangelistisch aktive Gemeinde, der es wichtig war, trotz feindlicher Umgebung Zeugnis zu geben. Und dann heißt es aber in Vers 14, du hast aber Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten. Zeugnisbereitschaft, aber es gab einen Trend zur Beliebigkeitsethik. Evangelistisches Engagement, aber ethische Schwachheit. Das gibt es manchmal, so eine Paarung. Das gibt's. Ich habe wirklich sehr viel Achtung vor dem, was der Herr hier sagt. Du hast mich nicht verleugnet. Du hast dich zu mir gestellt. Und du warst bereit, dafür etwas dran zu geben. Jetzt ist die Frage, stellen wir uns zu Jesus vor unseren Arbeitskollegen, vor den Menschen, mit denen wir zufällig zusammenkommen? Stellen wir uns zu ihm? Stehen wir ein für das Evangelium, dafür, dass Jesus am Kreuz stellvertretend unsere Sünden getragen hat? Obwohl auch kirchliche Leute über die Frage diskutieren können, ob das wirklich ein Sühnetod war oder nicht.
stehe ich zu diesem Evangelium und gebe ich es weiter, im Kleinen wie im Großen. Darin kann ich wachsen. In Wachstum in der Weitergabe des Evangeliums, in der Bereitschaft, mich zu der Botschaft zu bekennen, die andere für Blödsinn und für Dummheit halten. Stehe ich dazu, werde ich zu dieser Botschaft mich bekennen. Das ist ein Wert, daran kann man wachsen. Aber der Herr sagt, es gibt die Lehre Biliams. Was hat denn der Biliam gemacht? Der sollte ja Israel verfluchen, das hat Gott verhindert. Dann musste er sie segnen, das wollte der ursprünglich auch nicht. Aber am Ende hat Biliam den Königen, die ihn angeheuert hatten mit viel Geld, einen Ratschlag gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr Israel besiegen wollt, dann schickt nicht eure Soldaten ins Heerlager Israels, sondern kleine süße Mädchen. Mit freier Bauchfalte und dünner Bekleidung. Dass die so richtig auf die Idee kommen zu sündigen. Dann könnt ihr sie stoppen. Das heißt, wo das Evangelium in seiner Kraft zur Debatte steht, wird der Feind immer auch die ethische Linie fahren, dass er sich darum bemüht, die Kraft zu rauben, indem wir Sünde normalisieren. Ich habe mir schon mehrmals den Mund verbrannt. Ich sage mal sehr einfache Beispiele. Ich habe mal in der Gemeinde gepredigt und habe gesagt, dass ich es nicht gut finde, da könnt ihr mich auch steinigen, ich bleibe dabei. Wenn in der WG Männer und Frauen zusammenwohnen. Ich bin vielleicht sehr durch den Orient geprägt, aber ich finde das nicht gut. Es ist jedenfalls für einen Christen kein tolles Zeugnis. Da bin ich fast am Ausgang zur Rede gestellt worden, wie ich mir sowas leisten kann zu sagen. Da habe ich gesagt, also passt mal auf. Ich habe im Orient erlebt, da hat einer in europäischer Manier eine sogenannte Freundin bei sich aufgenommen. Und sein Nachbar, ein Moslem, hat das gesehen. Also die Wände haben ja da Augen und Ohren. Da kriegt jeder alles mit. Kannst du nicht geheim machen. Und hat seinen Mülleimer vor dessen Tür ausgekippt. So nach dem Motto, du bist für mich wie Abfall. Ich sage nicht, dass das gut war. Ich sage nur, dass die kein Zeugnis waren. Wir haben heute eine Beliebigkeitsethik. Und ich bin der Meinung, dass es im Zusammenspiel der Geschlechter auch einen Abstand geben muss, damit man eine gute Gemeinschaft haben kann. Und das hat nichts mit moralischem Zeigefinger zu tun, sondern ich weiß sehr genau, aufgrund meiner Tätigkeit, wo die anderen Wege enden. Und wie viel Jammer, wie viel Verletzungen, wie viel Not und Elend entstehen kann. Das heißt, der Teufel stoppt uns durch ethische Beliebigkeit und uns anpassen und sagen, die Bibel, naja, die können wir nicht an allen Stellen so ganz ernst nehmen. Jesus sagt, bleibe klar. Und mit deiner rechten Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab. Trenne dich von allem, was du nicht bewältigst. Das gilt für junge Leute, aber auch für Ältere, für das Mittelalter genauso. Klarheit in der Lebensführung. Ich kann Fehler machen. Ich kann auch mal unrein werden. Und da kann ich zum Kreuz gehen. Nur wenn ich beim Kreuz gewesen bin, kann ich hinterher nicht so weitermachen wie vor dem Kreuz. Zachäus hat alles zurückgezahlt und noch ein Schmerzensgeld obendrauf gelegt. Das war seine Art von Buße. Die Buße, die wirklich echte Buße, zeigt sich an der Frucht, sagt die Heilige Schrift. Buße ist nur Buße, wenn sie hinterher zu einem anderen Leben führt. Da guckt der Herr hin, als anders keine Buße. Das heißt, er sagt, folge nicht dem Weg Biliams. Bleib klar. Und was du nicht beherrschen kannst, davon trenne dich. Trenne dich von allem, was dich zur Unreinheit verführt, denn das stoppt den Fluss deines geistlichen Lebens. Das blockiert dich. Das reißt dich runter, geistlich. Und wir erleben in unserer Gesellschaft eine Auflösung der Maßstäbe. Ob du nun bisexuell, transsexuell, homosexuell oder was weiß ich für noch was bist, das spielt gar keine Rolle, es ist eine Sache individueller Entscheidung. Und dieser Trend einer Mehrheitskultur schwappt zeitlich verzögert in die Gemeinden rein, wenn es keine Orientierung an der Schrift gibt. Ich habe auch gesehen, wie Menschen mit solchen Empfindungen, die ich gerade erwähnt habe, verändert werden können. Es gibt überall Heilung. Aber es gibt eines nicht, ethische Beliebigkeit. Sondern wer vom Evangelium lebt, wer den Taufbund ernst nimmt, den er geschlossen hat mit Gott, der nimmt auch die Ethik des Evangeliums an und wächst darin. Er wächst darin. Ich habe zum Beispiel mit meiner Frau Folgendes vereinbart, dass wir gesagt haben, wenn mir mal irgendjemand über den Weg läuft, eine weibliche Person, wo ich denke, da kommen mir blöde Gedanken, da bin ich versuchlich, dann werde ich es ihr sagen. Und zwar rechtzeitig und so schnell es geht. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, was wir mit der Lage machen. Für mich ist das ein Weg der inneren Ehrlichkeit und Absicherung, und sie wird es umgedreht mit mir genauso machen. So wachsen wir in unserer Beziehung. Und manchmal gibt es solche Verhältnisse auch im gemeindlichen Kontext, gar nicht nur außerhalb. Da muss es eine Klärung geben, eine Reinigung. Darauf legt Jesus Wert, und wenn ich diesen Weg gehe, darf ich geistlich wachsen. Thyatira ist eine Gemeinde, wo man sagen kann, und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld, die hatten Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust, aber ich habe wider dich, dass du Isebel duldest. Diese Frau hat in Israel heidnische Götzenkulte eingeführt. Hat sozusagen dafür gesorgt, den Jahwe-Glauben, den Glauben an den einzigen Gott, der durfte weiterlaufen, aber er hatte kein Recht mehr, alleine zu existieren. Also die Alleinvertreterschaft wurde sozusagen von ihr beendet. Und sie hat die wahren Propheten sogar verfolgt. Es gibt heute auch falsche Propheten. Also Menschen, die darauf Wert legen, dass man im Umgang mit anderen Religionen bitte nicht intolerant werden darf. Komisch ist nur, dass in der Heiligen Schrift ein ganz anderer Maßstab verkündet wird. Es wird gesagt, Jesus ist der einzige Weg, der also zur Verehrung und zur Praxis anderer Religionen nicht anleitet. Wir werden in einer Gesellschaft sein, mit jedem Jahr nimmt das zu, die immer multireligiöser wird. Da brauchen wir im Verhältnis zu anderen Religionen eine Klarheit. Ich behandle sie alle mit Respekt. Respekt ist immer wichtig. Aber inhaltlich muss es eine Klarstellung geben, dass es an Jesus Christus vorbei keine Erlösung gibt. Und das ist heute die Definition von Intoleranz und Fundamentalismus. Aber an dieser Stelle beginnt die Leidensbereitschaft, für die Klarheit und Eindeutigkeit des Evangeliums einzustehen. Ich sage euch voraus, dass wir mit dem Geist Isebels zu tun bekommen. Und da braucht es eine Klarheit und eine Entschiedenheit, damit das Evangelium in Vollmacht verkündet werden kann. Wir rufen auch Vertreter anderer Religionen zum Glauben an Jesus. Und Bekehrung heißt, dass sie sich von ihrer Religion abwenden und Jesus anschließen. Ich sage das ganz klar. Das ist Bekehrung. Und dazu gilt es zu stehen, auch in der Öffentlichkeit. Und wer das tut, der wird merken, wie viele Kämpfe da losgehen. Aber das ist die klare Botschaft. Und der Herr sucht die Treue im kleinen, im persönlichen Rahmen, aber auch die Klarheit des Evangeliums in der Verkündigung. Ich darf also wachsen, geistlich, in der Entschiedenheit, mit der ich das Evangelium bezeuge, auch gegenüber Vertretern anderer Religionen. Sardes ist eine besondere Nummer. Also das hat mich wirklich bewegt. Da heißt es, ich kenne deine Werke und jetzt kommt ein Hammer. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Eine tote Gemeinde. Jetzt möchte ich gerne mal etwas sagen, was ganz wesentlich ist. Dieses Urteil darf nur Jesus fällen, nicht wir. Es gibt immer auch mal Christen, die sagen, also in meiner Gemeinde ist alles tot. Vorsicht. Das kommt dem Auferstandenen zu beurteilen, nicht uns. Aber in diesem Fall war es so. Tod ist hier ein Beleg dafür, dass der geistliche Schlaf eine ganze Gemeinde überfallen hat. Deswegen reden wir ja von Erweckung. Erweckung ist ein Aufwachen, der Prozess geistlichen Erwachens. Wo ich früher mit meinen Sünden gut leben konnte, trete ich in die Gegenwart Gottes und sie werden mir unerträglich. Der liebe Petrus, der hat eine Predigt von Jesus gehört. Von Jesus. Und soll ich euch sagen, was passiert ist? Er hat sich nicht bekehrt. Jesus hat sein Boot als Kanzel genommen und hat gesagt, ich muss mal hier was sagen, hat eine Predigt gehalten und ein Petrus ist nicht zur Sündenerkenntnis durchgedrungen, selbst als Jesus gepredigt hat. Komisch. Wann ändert sich was in unserem Leben? In unserem Leben ändert sich was, wenn eine Betroffenheit hergestellt wird. Wenn Gottes Geist eine Botschaft so in mein Herz einführt, dass ich betroffen bin. Wie war das bei Petrus? Wir wissen um die Geschichte mit dem großen Fischfang. Petrus fuhr raus und hat ein Boot voller Fische erlebt, die Güte Gottes. Und auf einmal sagt er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da brach die Sündenerkenntnis durch. Die Güte Gottes leitet zur Buße. Das heißt, wenn ich schlafe, dann merke ich nicht, dass ich schlafe. Ich halte jeden Traum für die Realität, wenn ich träume. Wann merke ich denn, dass ich geträumt habe? Erst wenn ich erwache. Erst im Zustand des Erwachens kriege ich mit, ach, ich habe ja geträumt. Es gibt manchmal in unserem Leben einen geistlichen Schlaf. Ich merke gar nicht, dass ich in meiner Jesus-Beziehung irgendwie neben der Spur laufe. Aber der Herr sagt, es gibt ein Erwachen. Es gibt ein Erwecktwerden. Es gibt die Begegnung mit der Liebe Gottes, die plötzlich in mir etwas verändert. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Da kam ich nach Hause in mein Zimmer. Und ich hatte ziemlich miese Bilder an den Wänden, trotz meiner christlichen Vergangenheit und meiner christlichen Erziehung und meiner christlichen Familie, trotz all dem. Und ich habe das Zimmer betreten und ich wusste, so kannst du nicht weitermachen. Keiner hat mir gesagt, du als guter Christ geht sowas nicht. Aber als der Geist Gottes mich erwischt hatte, wusste ich von alleine, du musst deinen Laden ausmisten. Das hat mir keiner gesagt. Und so möchte uns Gott in Veränderungsprozesse hineinnehmen. Er gibt uns einen anderen Blick auf die Art unserer Alltagsführung. Er sagt, das mit deinen Halbwahrheiten, das geht so nicht. Das mit deinen Lügen geht nicht. Und ein bisschen Diebstahl ist auch Diebstahl. Und geistiger Diebstahl, das haben wir ja bei Gutenberg gesehen, bei zu Gutenberg gesehen, das geht auch nicht. Ja, und dann gibt es Erweckungen. Erweckung heißt, das geistliche Leben erwacht. Und die Welt Gottes bricht in meinen Alltag ein. Auf einmal fange ich an, mich für längst vergangene Dinge zu entschuldigen, weil ich mit Jesus in Ordnung kommen will. Ich spüre die Last meiner Vergangenheit. Und das gibt mir die Gelegenheit, sie aufzuarbeiten. Vorher habe ich geschlafen, da war mir alles egal. Da habe ich mich liiert. Das ist Wachstum, wo der Geist Gottes mein Leben in sein Licht stellt. Da fängt an, mein Glaube zu wachsen. Und darum dürfen wir bitten. Und da die Güte Gottes, der Erweis seiner Liebe, uns zur Umkehr bewegt, brauchen wir eigentlich auch nichts zu befürchten. Ich weiß noch, vor meiner Ausreise ins Ausland bin ich zu meinem Vater gegangen und habe mit ihm alles geklärt, was ich dann noch klären musste, weil ich nicht wusste, ob ich zurückkomme oder ob ich da sterbe oder ob ich die Gelegenheit habe, dieses Gespräch nochmal zu wiederholen. Also habe ich es lieber gleich gemacht vor der Ausreise. Und ein Jahr später hatte ich einen Unfall, wo ich hätte draufgehen können. Und ich bin Gott so unendlich dankbar. Ich bin ihm so unendlich dankbar, wo er mir hilft, mein Leben aufzuarbeiten. Warum denn? Weil ich daran merke, dass er ein Interesse an mir hat. Dass er mich liebt. Dass er mich nicht so lässt, wie ich bin. Dass er die Dinge meines Lebens genau nimmt. Und wo ich das merke, weiß ich, er hat Ziele mit mir vor und bereitet mich zu auf den nächsten Schritt, auf die nächste Weichenstellung. Es gibt auch die Bitte um Erweckung. Jesus, erwecke du mein Herz und meine Seele. Lass mein Inneres in dein Licht eintreten. Manchmal benutzt Gott Nichtchristen, um uns auf etwas hinzuweisen. Philadelphia ist eine wunderbare Verheißung. Man kann sagen, Philadelphia ist die erweckte Gemeinde. Dort dieser Gemeinde wird gesagt, du hast eine kleine Kraft, aber ich gebe dir eine offene Tür. Jesus braucht nicht die großen Heroes. Er sagt, du bist begrenzt, du bist minder bemittelt. Du hast keinen Überschuss an Mitarbeitern, bei dir geht es einfach zu. Aber ich öffne dir eine Tür für die Mission, weil du dich ganz auf meine Seite gestellt hast. Ist das nicht eine Verheißung, wo der Herr sagt, dadurch geschieht Wachstum, dass die, die sich ganz an mich hängen, die ganz ihr Leben mir immer neu und immer tiefer ausliefern, die können klein und gering sein. Ich sende meine Engel vor ihnen her und gebe ihnen offene Türen. Das kann doch auch für euch gelten. Wir brauchen doch keine Angst vor den Menschen zu haben. Angst kommt nicht aus der Liebe, sagt die Heilige Schrift. Evangelisation ist der Herzschlag einer gesunden Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde, die vom Geist erfüllt ist, die hat den Wunsch, dass das Evangelium viele andere Menschen erfasst. Das ist der normalste Wunsch, den es gibt im Evangelium. Also dürfen wir uns davon mitnehmen lassen und sagen, Herr, gib mir ein Wachstum in dem Glauben, dass du mit mir etwas anfangen kannst, obwohl mein Leben so enge Grenzen hat. Und ich viele Gaben nicht habe, wo ich mir wünschen würde, dass ich sie eigentlich haben müsste. Du kannst trotzdem mit mir was anfangen. Ist das nicht herrlich? In dieser Sicht auf mein Leben darf ich wachsen. Und ein letztes, Laodicea. Laodicea ist die Gemeinde, in der Lauheit und Blindheit herrschen. Eine Gemeinde, die sich kollektiv täuscht über ihren eigenen geistlichen Zustand. Ich bin reich, ich brauche nichts. Ich war mal in einer Gemeinde und da hat mir ein Bruder, ich war nur Teilnehmer des Gottesdienstes, und da hat mir ein Bruder nach dem Gottesdienst gesagt: Weißt du, Bruder Ring, es ist schön, dass du mal zu uns kommst. Wir mögen dich, aber wir brauchen dich nicht unbedingt. Es läuft auch ohne dich. Da habe ich mir gesagt, na klasse, da brauche ich ja hier nicht wieder hergehen. ich sage mal so, ich kann mich ehrlich mitfreuen, wo es gut läuft. Wirklich, von Herzen. Das ist eine Gabe, die hat Gott mir geschenkt. Ich kann mich ehrlich mitfreuen. Aber das ganze Ding hat einen komischen Beigeschmack. Die waren so stolz auf sich, was sie zu Wege bringen. Und ich hatte gerade eine Predigt gehört, wo ich fast eingesackt bin wie so ein Windbeutel. Da war so viel nicht in Ordnung, dass es einem die Schuhe ausgezogen hat. Und die fanden sich so toll, dass sie gesagt haben, wir brauchen niemanden. Das ist Laodicea. Ich kann mich sozusagen in meiner Selbsteinschätzung total täuschen. Deswegen ist die auch nicht der Maßstab für Gott. Sondern der Maßstab für Gott ist das Licht, das er uns schenkt. Die Begegnung in der Gegenwart Gottes. Und das Wunderbare ist, das, wozu uns Jesus einlädt, ist, dass wir in unserem Leben Gaben empfangen, die wir einsetzen für Jesus, und Wege und Führungen, aber dass wir auch einen Blick für Hindernisse bekommen in unserem Leben. Dass ich herausbekomme, welche Dinge den Fluss des geistlichen Lebens in meinem Leben behindern. Dass ich das überhaupt sehe. Dass ich das mitkriege. Darum darf ich auch bitten. Und dann darf ich damit zu Jesus gehen. Und darf ihm sagen, Jesus, ich habe dir mein ganzes Leben übereignet. Meine Gaben und Fähigkeiten genauso wie meine Schwächen, meine Grenzen und alles, was nicht so toll ist. Alles das gehört dir. Und jetzt bitte ich dich herzlich darum, dass du mir hilfst, dass die Hindernisse in meinem Leben offenbar werden. Und ich über sie hinwegkomme mit deiner Hilfe. Ich einen Schritt weiterkomme. Darin findet Wachstum statt, sagt die Bibel. Darin kann man wachsen. Weil jedes überwundene Hindernis mich freisetzt zu neuer Freude in Jesus. Zu einer neuen Leidenschaft für seine Arbeit. Ohne dass ich mich da überwinden muss. Die Freude, die Jesus gibt, ist sowas von echt, dass sich niemand künstlich hinknüppeln muss. Und eine Gemeinde, die in dieser Freude des Evangeliums lebt, ist eine gesunde und stabile Gemeinde, auch wenn es Grenzen und Einschränkungen gibt. Unsere Schwachheiten behindern Jesus nicht, nur unsere Sünden. Paulus konnte sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Schwachheit behindert nicht, nur die Sünden. Und die möchte Jesus rausräumen. Da gibt es Haltungssünden, Beziehungssünden, Tatsünden, Zungensünden im Reden. Ich kann mit dem Mund segnen und verfluchen. Nur mit dem Mund. Und der Herr sagt, wo ich an Einfluss gewinne, da wird das Auferstehungsleben Jesu erfahren. Und da gibt es eine Freude im Evangelium. Eine von der Freude des Evangeliums inspirierte Gemeinschaft. Ich muss sagen, mir hat das so geholfen, weil ich festgestellt habe, im Himmel bei Jesus sind die Sünder, die Buße tun, der höchste Wert. Es gibt nichts, was im Himmel so sehr anerkannt ist, wie einer, der einsieht, sich geirrt zu haben. Es gibt nur eine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo die sagt, der ganze Himmel jubelt über das Verhalten einer einzelnen Person, nämlich wenn sie Buße tut. Wenn sie das Opfer Jesu für sich in Anspruch nimmt, abruft. Und darum gehen doch auch die Kämpfe um die Lebendigkeit der Gemeinde. Finden wir den Weg zum Kreuz? Oder diskutieren wir über Meinungen, Strömungen, Färbungen, Ansichten, Perspektiven?
Da kann man sich aufhalten ohne Ende. Wenn wir nicht am Kreuz waren und die Dinge losgelassen und geklärt haben, die zwischen uns stehen, kommen wir keinen Zentimeter weiter. Es gibt kein Wachstum von der Stange, wo ich eine Gemeinde nachmache, die irgendwo erfolgreich ist und meine, im Nachmachen habe ich denselben Erfolg. So ein Unfug. Ich muss zum Kreuz und meine ganzen Unzulänglichkeiten dort abladen. Das macht mein Leben lebendig. Und im Gehen zum Kreuz darf ich wachsen. Darf ich zunehmen. Darf ich mich von Gott mitnehmen lassen. In der Reinigung meines Lebens. In der Öffnung, auch über Schwieriges zu reden. Wisst ihr, es sind die unsichtbaren Treibanker am Leben, die bei uns dranhängen, die das Miteinander in der Gemeinde erschweren. Die unsichtbaren Treibanker, die nicht verarbeiteten Verletzungen von irgendwann in meinem Leben, die Herzenssünde des Hochmuts, des Stolzes, der Bitterkeit, der Bosheit, des Neides, der Missgunst und was auch immer, das blockiert. Wenn ich jemand bin, der sich ständig mit anderen vergleicht und ständig besser sein will, habe ich mit den Leuten, mit denen ich mich vergleiche, doch nie eine entspannte Gemeinschaft. Neid ist doch eine Sünde, die sich auf Beziehungen auswirkt, oder nicht? Und deswegen müssen diese Dinge unter das Kreuz, unter die Herrschaft Jesu, dass ich frei werde davon und wieder mit neuer Kraft auf meinen Nächsten zugehen kann. Dass ich in meiner Liebesfähigkeit wachse. In meiner Fähigkeit, anders geprägte Brüder und Schwestern anzunehmen. Ohne dass das heißt, dass ich nur alles genauso machen muss wie sie. Aber ich nehme sie an. Daran kann ich wachsen. Jesus möchte geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum. Und in diesen 7 Briefen zeigt er uns, worauf er Wert legt. Wonach er in unserem Leben schaut. Er zeigt uns die Punkte, die ihn interessieren, als dem Auferstandenen. Und wir können fest davon ausgehen, dass der Teufel das Interesse hat, uns auf ganz andere Punkte zu lenken, was unsere Aufmerksamkeit angeht. Sozusagen die göttlichen Wichtigkeiten einzutauschen gegen menschliche Wichtigkeiten. Und darum tobt der Kampf des Glaubens in unserem Leben. Um diese Dinge geht es immer. Und Gemeinde Jesu ist doch eine Gemeinde, die sagt, wir wollen unser Leben festmachen am Evangelium, festmachen am Wort des Auferstandenen, an seinem Licht, an seiner Gegenwart. Dass das Licht seiner Liebe unter uns leuchtet, wie wir gesungen haben. Dass wir in Bewegung kommen, dass wir in die Kraft des Geistes hineinfinden und dass unser Leben Jesus immer ähnlicher wird. Unser Alltag von ihm geprägt wird. Ich möchte zum Schluss noch etwas sagen über die ganze Beziehungsarbeit. Geistliches Wachstum hat etwas mit der Liebe Gottes zu tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sieht denn das aus, wenn ich mich selber liebe? Da tue ich sehr viel, dass es mir gut geht. Und jetzt sagt Jesus, wenn du mir ähnlicher wirst, dann entleerst du dich selber, dann gibst du alles hin, dass es jemand anderem gut geht. Du empfindest mit der Not mit, die ein anderer hat und behandelst sie, als wäre es deine, mindestens im Gebet. Das ist Wachstum. Und diese Liebe Gottes findet hin zur Feindesliebe, dass mein Herz so verwandelt wird, dass dort Feindschaften keinen Raum haben. Ich bin nicht offen für Feindschaften. Ich lehne es ab, zum Feind einer anderen Person zu werden oder sie als Feindes so zu sehen. Jemand hat mal einen bösen Brief an einen Bruder geschrieben, den ich kenne, einen sehr bösen Brief. Und wisst ihr, wie der Bruder reagiert hat? Er hat diesen bösen Brief genommen
hat ihn der Person im Original, ohne sich davon Kopien zu machen, im Original zurückgegeben, hat gesagt, nimm den wieder zurück und verbrenne ihn. Ich möchte dich gerne so sehen, wie du vor dem Brief gewesen bist. Ich nehme das nicht an. Ich fand das klasse. Das ist geistliche Reife. Ich nehme das nicht an, dass ich dein Feind werde. Ich lasse das in meinem Herzen nicht zu. Ich lehne das ab. Und so wachsen Beziehungen. Das ist auch das Vitamin, was Gott uns gibt gegen die Anfechtungen, durch die wir durch müssen. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist. Ich weiß auch, dass es da Kämpfe geben kann. Aber Jesus sagt, je intensiver die Beziehungen zwischen den Brüdern und Schwestern einer Gemeinde und auch übergemeindlich werden, umso mehr, umso stärker ist der geistliche Durchfluss. Das Dienen mit den Gaben. Deswegen ist es nicht egal, in was für einer Art von Beziehung wir leben. Wenn ich also Strom anzapfen will, brauche ich Leitungen, die ausreichend stark sind. Ich kann nicht Starkstrom durch Schwachstromleitungen durchleiten, das geht nicht. Und unterentwickelte Beziehungen können nicht große Kräfte des Geistes Gottes transportieren, das geht auch nicht. Also ist am Beziehungsnetz zu arbeiten, mit denen ich zusammengestellt bin. Und darin zu wachsen, das ist die Aufgabe. Nicht davon zu laufen, sich nicht in den Kreis der Gleichgesinnten zu flüchten oder der Abhängigen, sondern dort zu arbeiten in dem Dienst, wo Jesus mich hingestellt hat. Und anzunehmen, dass die Arbeitsspannungen im Miteinander dazu gesetzt sind, dass wir alle daran etwas lernen, dass wir alle nicht dieselben bleiben, sondern dass wir daran geistlich wachsen. So findet unsere Gemeindearbeit zu einem Wachstum. Zu einem Wachstum, das immer mehr bevollmächtigt wird, immer stärker bevollmächtigt wird. Dafür muss man sich entscheiden. Das ist mein Schlusspunkt für heute. Dafür muss man sich entscheiden. Wer hier unverbindlich bleibt, bleibt stehen. Ich muss mich dafür wirklich entscheiden. Jesus, ich will in der Gemeinde wachsen, in die du mich hineingestellt hast und mich nicht laufend in bessere Verhältnisse hineinwünschen. Ich will in dem Dienst bestehen, den du mir aufgetragen hast, auch wenn vieles nicht ideal ist. Ich möchte, dass dein Licht mich an die Punkte führt, die für mein geistliches Wachstum von Bedeutung sind. Und diesem deinen Handeln an meinem Herzen halte ich still. Und dann wachsen wir in der Demut, in der Barmherzigkeit, in der Hingabe und all die Dinge, die ich erwähnt habe von den 7-Cent-Schreiben her. Auch in der Leidensbereitschaft. So findet geistliches Wachstum statt. Und das ist so faszinierend und das ist so schön. Ich will es nur kurz deutlich machen. Stell dir mal vor, was sich in deinem Leben ändern würde, wenn du erleben würdest im Herzen, dass du nicht mehr neidisch bist. Da kriegst du erst mal mit, dass Neid sehr viele Kräfte aufsaugt, die du besser woanders hättest ausgeben können. Aber einen Neid im Schach zu halten, kostet dich viel Kraft. Das ist große Anstrengung. Nun stell dir mal vor, du brauchst dafür keine Kräfte mehr auszugeben, was du für ein Glückspilz bist. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wie schön wäre es, wenn ich nicht mehr bitter bin. Wenn ich mich selber nicht mehr negativ, einseitig negativ ansehen muss. Wenn ich mich selber nicht mehr als verletzt erlebe, der irgendwie überreagiert an bestimmten Punkten. Wenn ich den Argwohn loslassen kann, der mich immer wieder heimsucht. Wenn ich den Zweifel losbekomme, der mich plagt. wenn ich die Angst vor Missbrauch loswerde, wenn ich den Kleinglauben überwinden kann, was das für Veränderungen sind. Das sind gewaltige Dinge, da wird ein großes Rad gedreht in unserem Leben. Dazu lädt uns Jesus ein, genau dazu. Er möchte, dass wir persönlich im Evangelium wachsen und dass wir auch in unseren, was unsere Beziehungen zueinander angeht, im Evangelium wachsen. Das ist die Arbeit. Das ist Gemeinde, wie sich das Neue Testament uns vorstellt. Und wenn es dann gelingt, wie ich es versucht habe zu beschreiben, einen unteren Weg zu gehen, einen Weg der Demut, dass ich mir auch mal von jemandem was sagen lasse, was mir vielleicht nicht schmeckt, aber dass ich erst mal annehme, dann wird mein Herz verwandelt. Gott widersteht wem? Den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wie entsteht Demut? Demut entsteht durch angenommene Demütigung, wo ich mich drunter stelle. Und dann öffnet sich ein Himmel, der ganze Himmel öffnet sich für mich. Jesus kommt mit mir weiter. Nun wünsche ich euch das von ganzem Herzen. Ich sage nochmal, darauf muss man sich festlegen. Vielleicht machen wir es jetzt so, dass wir ins Gebet gehen. Und bevor ich das abschließende Gebet spreche, dass wir mal ein paar Minuten Stille haben. Wo jeder, was die Punkte angeht, wo vielleicht der Geist Gottes eine Berührung vermittelt hat, dass wir in einem stillen Gebet diese Punkte Jesus bringen. Ich lade euch ein, euch an diesen Punkten festzulegen, sodass Gott es hört. Ich muss es nicht hören. Aber vor Gott und Christus Jesus. Und wir stille werden. Danke, Herr Jesus, dass wir dich bitten dürfen, dass dein Geist zu uns kommt. Dass er uns jetzt erfüllt. Du hast uns gesagt, dass wir um deinen Geist bitten dürfen. Das tun wir jetzt. Bitte erfülle uns ganz persönlich mit deinem Geist. Und ich möchte auch beten, lieber Vater im Himmel, in Jesu Namen, erfülle auch diese Gemeinde mit deinem Geist. Noch mehr, als sie es schon ist. Komm mit deiner Gnade zu uns, die unser Leben in deine Richtung bewegt. Komm mit deinem Erbarmen, deiner Barmherzigkeit zu uns. Wandle du unser Herz. Gib uns einen offenen Blick für die Schritte, die wir gehen dürfen, um dir zu gefallen. Um in der Gemeinschaft mit dir und untereinander zu wachsen und nicht auf der Stelle zu treten. Nimm uns jetzt an deine Hand. Wir ersehnen die Gegenwart Gottes. Und wir bitten darum, Vater im Himmel, dass du sie uns schenkst und dass du in deiner Liebe an uns handelst. So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.